Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu dieser Folge Maximum Beachvolleyball. Mein Name ist Max Behn und ich melde mich zurück aus einer kleinen Pause, unangekündigt, muss man dazu sagen. Dafür auf jeden Fall große Entschuldigung, dass ihr so lange nichts gehört habt. Aber jetzt geht es wieder relativ regulär weiter. Mal schauen, wie sich das machen lässt, denn ich bin in den nächsten Monaten auch etwas auf Reisen, aber da kommt auf jeden Fall wieder einiges. Aber zunächst zu dieser Folge, denn heute ist Julius Thole zu Gast. Es soll seine große Abschiedsfolge von der großen Beachvolleyballbühne werden. Julius Thole hat vor knapp einem Jahr sein Karriereende im internationalen Beachvolleyball verkündet und wir schauen uns heute die Beweggründe dafür an. Julius darf erzählen, was ihn damals dazu bewogen hat, diese Entscheidung zu treffen, und auch einige seiner Weggefährten kommen zu Wort und Julius plaudert etwas aus dem Nähkästchen. Auf jeden Fall eine sehr spannende Folge und sicherlich etwas, was für viele interessant sein könnte. In diesem Sinne, ganz viel Spaß mit der Episode. Diese Episode wird euch selbstverständlich wieder mal präsentiert von der Flensburger Brauerei, die immer noch an meiner Seite stehen. Also, wenn ihr im Supermarkt an einem edlen Hellen oder einem Pilz oder was auch immer von Flens vorbeilauft, dann greift auf jeden Fall zu. Die machen auf jeden Fall sehr, sehr gutes Zeug und schlagt da auf jeden Fall zu. Heute ohne Fun Fact zu Flens. Das gibt's dann das nächste Mal wieder. Ganz viel Spaß mit der Folge.
German fans in there, loving this atmosphere. And the German fans are on their feet.
Hallo Julius, schön, dass du da bist, schön dich zu sehen. Wie geht's dir?
So Max, ich freue mich auch und mir geht's gut, danke.
Wo bist du gerade? Wo nimmst du auf? Und ja, das ist ja erstmal eine Frage.
Ich bin in meiner Wohnung im schönen Dulsberg in Hamburg.
Und dann komme ich auch gleich zur ersten Frage. Sag doch mal, was machst du eigentlich gerade so? Wieso hast du jetzt gerade Zeit? Wieso war es eigentlich so schwer, mit dir einen Termin zu finden? Also was treibst du gerade eigentlich so?
Was ich gerade mache, ich bin jetzt Anfang letzter Woche in die Vorbereitung fürs erste Staatsexamen eingestiegen. Und warum ich so wenig Zeit hatte, was heißt wenig Zeit? Du bist auch ein viel beschäftigter Mann. Ich habe gerade gehört, dass du 8 Wochen in Sardinien gewesen bist. Da warst du natürlich auch schwer zu erreichen, weil du die ganze Zeit am Strand warst und dich gesonnt hast. Im letzten Semester meinen Schwerpunkt schwerpunktmäßig bearbeitet. Ich habe sowohl eine Hausarbeit als auch eine Klausur geschrieben. Und das war doch echt eine intensive Zeit. Also ich habe die Hausarbeit, das läuft bei uns so, dass man in einem Monat zu einem Thema, ja, so eine Art Bachelorarbeit, eine Themenarbeit schreibt. Und normalerweise im juristischen Studium macht man eher so Gutachten, arbeiten, also man löst Fälle. Und das war jetzt quasi meine erste wissenschaftliche Arbeit. Ich habe über das Finanzmarktintegrationsstärkungsgesetz geschrieben, was sich sicherlich sehr interessieren wird. Ja. Und da einige Änderungen, die den Aufsichtsrat betreffen. Und das hat mich durchaus viel beschäftigt den Monat. Das war ganz lustig zu sehen. Das hat mich echt an gewisse Grenzen gebracht. Also die Schwerpunkthausarbeit, die zählt auch ins Examen. Der Schwerpunkt macht 30% der ersten Examensnote aus und die ist ja für die Juristen doch sehr bedeutsam. Ja, und dementsprechend hatte ich da gut zu tun und bin jetzt ganz froh, dass ich da durch bin, habe die letzten 2-3 Wochen auch ein bisschen frei gemacht und jetzt halt am Montag mit der Examensvorbereitung angefangen.
In einem Monat muss man das schreiben. Wie viel Zeit musst du denn da so reinstecken? Also jetzt, wenn wir mal ein bisschen über das Jurastudium mal ein bisschen inhaltlich sind.
Ja, den Monat, da knallt man schon ordentlich. Also ich war ein Wochenende frei, habe ich frei gemacht. Da war ich in Timmendorf und sonst habe ich schon durchgezogen. Also ein Monat ist ja auch so ein Zeitraum, wo das ganz gut geht, auch mit ein bisschen weniger Pausen. Danach war ich dann schon ein bisschen platt und hab mal frei gemacht.
Und warte, macht das denn sowas noch Spaß? Gut, das muss man wahrscheinlich nicht so oft machen, solche Hausarbeiten, aber ist das denn noch cool?
Also sich so vertieft mit einem Thema auseinanderzusetzen, hat mir viel Spaß gemacht, weil man das ja doch völlig anders durchdringt als andere Themen. Im Jura ist ja doch so, dass man mit vielen Themen konfrontiert wird und da manchmal ja, die Vertiefung ja doch ein bisschen kurz kommt. Und das war da anders. Ja, natürlich, aber in so einem Monat ist die auch durchaus geprägt von Unsicherheiten. Man weiß manchmal nicht so genau, wie man weitermachen soll. Und das war auch mal ja bisschen anstrengender und auch mal nervenzehrend, aber ja, insgesamt glaube ich, geht das allen so und man kommt da schon ganz gut durch.
Und dann bist du nach Timmendorf gefahren ein Wochenende, aber warst du bei den Deutschen oder hast du einfach ein Wochenende Timmendorf Urlaub gemacht?
Nee, ich war bei den Deutschen. Ich habe mir am Samstag ja die Spiele angeschaut und hat Spaß gemacht.
Ja, hast du vorher irgendwie das verfolgt so ein bisschen, was so das Jahr über ging, oder war das jetzt wieder so ein bisschen das erste Mal Beachvolleyball-Kontakt soweit, also zugucken?
Nee, auch ich habe schon ein bisschen verfolgt. Ich habe gerade mir natürlich Clemens und Nils viel angeschaut. Fand das doch sehr interessant, ja, was die beiden Jungs so machen, wie sie sich entwickeln, was Clemens natürlich so treibt. Wir sind auch noch in recht regen Austausch, treffen uns häufiger. Und was mich auch total freut. Und daneben habe ich ein bisschen World Tour verfolgt und ja, ein bisschen auch deutsche Tour.
Aber du hast in Timmendorf, also ich habe dich da gar nicht gesehen, du hast nämlich die Party verpasst am Samstagabend. Ja. Was war da denn los?
Ja, wahrscheinlich warst du erst Samstag um 15 Uhr wieder zurechnungsfähig und dann haben wir die letzten 3 Stunden sind wir aneinander vorbeigelaufen.
Ja, vielleicht, das Center Court war vielleicht einfach zu groß, da haben wir uns nicht gesehen. Aber sag nochmal ganz kurz, wir wollen jetzt nicht so viel über das Jurastudium reden, aber wo wir da gerade eben noch waren, wie viel hast du da jetzt noch zu tun? Also ich kenne mich da null aus, erstes Staatsexamen bereitest du vor, sagst du. Wie viel hast du vorher schon geschafft, während du noch Sport gemacht hast, und wie viel musst du jetzt noch da so abackern?
Also man könnte sagen, es geht jetzt richtig los. Es ist im Jurastudium so, dass man lange Klausuren bestehen muss und die auf das Endergebnis keinen Einfluss haben. Was zählt, sind die beiden Examina. Das erste Examen setzt sich, wie gesagt, zum einen aus dem Schwerpunkt und zum anderen aus dem Examen selbst. Das sind zum einen 6 schriftliche Klausuren und eine mündliche Klausur, eine mündliche Prüfung. Das ist das erste Examen, und das zweite Examen sind dann 8 Klausuren und eine mündliche Prüfung. Dem geht noch ein Referendariat vorher voraus. Und diese ja Zeit vor dem ersten Examen, die habe ich davor komplett bewältigt. Ich glaube, das sind 6 Hausarbeiten und ja, ich glaube 10 bis 15 Klausuren ungefähr. Das ging sehr gut häppchenhaft. Und bin dann sozusagen, als ich aufgehört habe, unmittelbar in den Teil eingestiegen, der jetzt zählt, was mir am Anfang auch richtig schwer gefallen ist, weil man da dann alles gleichzeitig parat haben muss. Jura funktioniert so ja wie so ein Baukastensystem. Also man braucht die Grundlagen, um die besonderen Teile dann später zu verstehen. Also man braucht das gesamte Paket. Deswegen habe ich erstmal angefangen, ja diese Grundlagen aufzuarbeiten. Und bin dann im Sommersemester eben in diesen Schwerpunkt eingestiegen und habe den schwerpunktmäßig bearbeitet. Was war nochmal die Frage?
Wie viel da jetzt noch bevorsteht auch? Ah, ja. Kannst du auch mal sagen, wie lange hast du denn jetzt eigentlich noch? Wie viele Semester machst du insgesamt?
Ja, Semester ist immer lustig. Ich werde manchmal in der Uni gefragt, ja, welches Semester bist du? Dann sage ich immer, ja, ich komme jetzt ins 15. Und dann kommt so eine Mischung aus Erstaunen und Mitleid. Ja, also ich habe ja lange Teilzeitstudent studiert, deswegen glaube ich, ist jetzt offiziell jetzt, dann wird nur jedes zweite, wird nur jedes zweite Semester gezählt. Deswegen bin ich jetzt offiziell, glaube ich, ja, irgendwo am 8. oder 9. oder so, aber wie gesagt, nach der Zeit im 15. Und ich denke, für die Examensvorbereitung werde ich 1,5 Jahre ungefähr brauchen. Das heißt vielleicht irgendwie Mitte 24. Da muss man immer noch auf die Noten warten. Das verzögert sich dann zum Teil ein bisschen. Und dann, wie gesagt, schließen sich 2 Jahre Referendariat an und dann das zweite Examen. Also realistischerweise vielleicht Ende 26, 2027 könnte es zu Ende gehen.
Ja, krass, ist ja noch eine Weile. Aber da, genau, also mit allem, ne? Ja. Und dann stehen da nachher 30 Semester auf dem Zettel vielleicht.
Ja, ja. Ich glaube, das Referendariat wird nicht mehr zu den Semestern gezählt. Nee, da ist man nicht mehr Student. Aber ich hatte Lust, danach noch so ein Master of Law zu machen. Kann man sich eine schöne Uni im Ausland suchen und da noch ein bisschen weiter studieren.
Hast du da schon was im Auge?
Nee, noch nicht konkret. Ich denke im englischsprachigen Raum, aber ja, auch das hat noch ein bisschen Zeit.
Ja, kannst du das ja dann überlegen. Okay, dann wollen wir direkt mal in die harten Themen reingehen, Julius. Nämlich wollen natürlich alle wissen, nochmal so von dir persönlich, warum eigentlich, wie du diese Entscheidung getroffen hast. Du hast ja schon einen Insta-Post gemacht und so und auch ein Interview-Artikel gab es, aber den haben, glaube ich, nicht so viele Leute gelesen, weil der auch hinter einer Paywall lag. Das heißt, das ist jetzt nochmal die Chance, so auf deine Beweggründe nochmal zu schauen. Wie lange ist das jetzt eigentlich her, dass du die Entscheidung getroffen hast?
Ich glaube, ziemlich genau ein Jahr, vielleicht etwas länger. Es ist jetzt Ende Oktober. Doch, es könnte jetzt genau ein Jahr her sein. Wo soll man anfangen? Also nach den Olympischen Spielen oder vielleicht vorher noch bis zu den Olympischen Spielen haben Clemens und ich, das war unser Riesenziel, da zunächst teilzunehmen und dann das Beste rauszuholen. Wir hatten ja ein bisschen eine holprige Vorbereitung. Clemens hatte Anfang des Jahres eine Blinddarmentzündung, da wurde ihm der Blinddarm rausgenommen. Ich glaube, 1-2 Monate später, eher 3-4 Monate später, also kurz, ich glaube, einen Monat von Olympischen Spielen, hatte ich dann noch einen Bänderriss mir geholt. Und deswegen haben wir in der Zeit probiert, das Beste draus zu machen und zugleich ja unseren großen Traum, die Olympischen Spiele, verwirklicht. Ich denke, für die Umstände da auch echt eine ganz gute Leistung gezeigt. Und dann ging es so ein bisschen los, dass ich gemerkt habe, okay, ich sollte mich mal mit dem Thema beschäftigen, wie ich so weitermachen möchte. Habe mir aber gleichzeitig auch gesagt, wir hatten so wenig Turniere, in dem Jahr davor war Corona. Ich habe jetzt Bock durchzuziehen und das macht jetzt keinen Sinn, da in der Saison ein Thema aufzumachen. Wir hatten ja auch noch Europameisterschaften, wir hatten auch noch die deutschen Meisterschaften am Timmendorfer Strand und ich hatte auch einfach Bock, da durchzuziehen. Und dann nach der deutschen Meisterschaft habe ich mich ein bisschen zurückgezogen, mir ein bisschen Gedanken gemacht. Das war also dann auch recht intensiv Gedanken gemacht über so einen Monat, anderthalb Monate. Ja, und dann bin ich irgendwann zu dem Schluss gekommen, dass ich meine Karriere beenden möchte. Das runterzubrechen, das war, auch wenn der Zeitraum sich nicht so lang anhört, doch ein recht langer Prozess. Habe mich viel damit beschäftigt, viele Spaziergänge, wo ich mir so Themen überlegt habe. Und dann aber irgendwann gemerkt, okay, ich drehe mich, ich komme da nicht mehr so genau weiter. Ganz offensichtlich möchte ich das nicht mehr so in der Intensität betreiben, wie ich das die 6-7 Jahre zuvor gemacht habe. Gerade mit Clemens, die 4 Jahre waren extrem intensiv, ich glaube sehr professionell, auch unglaublich schön. Also genau so wollten wir das machen in der Intensität. Habe dann irgendwann gemerkt, dass das vielleicht so nicht mehr ganz dem entspricht, wie ich das leben möchte. Und dann war doch recht klar, dass das dann keinen Sinn mehr macht. Clemens und ich, das war unser klares Abkommen, auch mit dem Team, wollten das 100% angehen. Ich glaube, deswegen sind wir so erfolgreich gewesen und deswegen hat es uns auch so viel Spaß gemacht. Und da war relativ klar, dass wenn einer in dem Team das nicht mehr leisten kann oder will, dass das dann eben so nicht mehr funktioniert. Und deswegen war auch, ich glaube, im Nachhinein ist das total logisch. Auch Clemens, den habe ich als erstes angerufen, derjenige, der das hervorragend verstanden hat. Also, weil er auch, natürlich war der enttäuscht. Mhm. Aber der sagte auch, ja, klar, das funktioniert dann nicht. So werden wir auch keinen Erfolg haben. Und das war der kurze Rundumschlag.
Der ganz kurze. War das denn, okay, erstmal hattest du schon während der Saison, hast du gesagt, da hast du dich auf die Turniere konzentriert, aber da kamen auch schon diese Gedanken teilweise hoch während dieser Saison 2021, dass du dachtest, okay, ich muss mir bald mal Gedanken machen?
Wie gesagt, also nach Tokio kam die Überlegung mal. Die kann mir vielleicht mal Gedanken machen, davor gar nicht. Also wie gesagt, man muss ja dazu wissen, wir haben uns Ende 2019 in Rom beim World Tour Final für die Olympischen Spiele qualifiziert. Wir wollten die im Jahr 2020 dann zusammen angehen. Unsere gesamte Planung war darauf ausgerichtet und dann kam Corona, was für uns ja eine Riesenzäsur war. Wenig Turniere, die Saison war echt nicht ohne. Und ich glaube, gerade deswegen war dieser Zug, der Drang, wenn es nicht schon aus den Olympischen Spielen allein erklärbar ist, war riesengroß. Also ich hatte da total Bock drauf. Wir alle wollten das unbedingt und das ist dann einfach ein Event, das dich als Sportler vollends einnimmt.
Und dieses Corona-Jahr, was dazwischen lag, also meinst du, kann man jetzt nur spekulieren, aber meinst du, dass das auch irgendwie mit dazu tun hatte? Weil das zog sich ja dann schon auf jeden Fall und ich kann mir dann auch vorstellen, dass da dann eventuell ein bisschen der Spaß am Ganzen verloren geht oder ging.
Womit zu tun?
Mit der Entscheidung dann nachher aufzuhören, also dass sich das so lange gezogen hat, bis dann tatsächlich dieser Höhepunkt, die Olympischen Spiele kamen und da lag ja quasi ein ganzes Jahr dazwischen, wo einfach ihr trotzdem hart gearbeitet habt, aber irgendwie das, worauf man hinarbeitet, die Turniere zu spielen, das dann gar nicht stattgefunden hat.
Ja, ich glaube, was da jetzt die genauen sachlichen Gründe sind, das ist ganz schwierig zu sagen. Könnte sicherlich auch eine Rolle gespielt haben. Ich bin eigentlich ein sehr rationaler Mensch, habe mir probiert, viele Gedanken und Überlegungen zu machen. Ganz genau, was einen dann da treibt, kann ich immer noch nicht sagen. Sicher ist aber auch, dass ich unbedingt das Studium vertieft angehen wollte. Ich war immer schon ein Typ, dem eigentlich ja Tiefe, eine intensivere Beschäftigung Spaß gemacht hat. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich das Studium vielleicht irgendwie hinbekommen hätte, aber genau das wollte ich nicht, das irgendwie zu machen, sondern ich hatte Lust und fühle mich darin auch jetzt eigentlich stark bestätigt, das ordentlich anzugehen, dem Zeit zu geben, dem die Muße zu geben und da richtig einzusteigen. Und das funktioniert eben nicht, wenn man gleichzeitig Profisportler ist oder zumindest funktionierte das nicht für mich gleichzeitig. Wir haben 11-mal die Woche trainiert. Wir hatten ab November Trainingslager, ich glaube 4 bis 5 pro Jahr. Wir hatten 10 bis 15 Turniere. Wir waren Vollprofis, ein Team von, weiß ich nicht, 7 bis 10 Betreuern, mit denen wir uns intensiv ausgetauscht haben, Reise nach Paderborn, nach Düsseldorf, wahrscheinlich im 2-Wochen-Takt. Das war so für mich nicht leistbar.
Und du hast es gerade über das Studium gesagt, dass du da gerne vertiefst und das alles ordentlich machst. Beim Volleyball ist es ja wahrscheinlich genauso, ne? Also das war jetzt auch keine Option, irgendwie halbgar zu machen. Mit Clemens auf jeden Fall nicht, das hast du schon gesagt. Aber weiß ich nicht, deutsche Tour zu spielen, einfach noch weiter oder so oder mit geringem Aufwand, das war keine Option.
Ja, also mit Clemens war das so für mich keine Option und es wäre auch keine Option für Clemens und für das ganze Team gewesen, weil das so einfach, das habe ich versucht davor so ein bisschen darzustellen, weil es keinen Sinn macht.
Ja.
Ja, man erreicht nicht das Top-Niveau, wenn einer das halbgar macht. Und damit meine ich sogar nicht nur den Trainingsaufwand, sondern ich meine auch, ja, was da so dazu gehört, also die Motivation, man motiviert sich nicht die letzte Einheit die Woche, wenn man da nicht zu 100% hintersteht. Ich glaube, diesen Teil kann man vielleicht auch nur verstehen, wenn man Hochleistungssport selbst mal betrieben hat. Was am Ende, was das Gesamtpaket Hochleistungssport bedeutet. Wie es ansonsten sportlich weitergeht, auch ich würde das überhaupt nicht ausschließen. Ich bin ja jetzt 25. Ich mache super gern Sport. Ich habe jetzt zum Beispiel im Winter angefangen, Badminton zu zocken mit zwei Kumpels, mich da irgendwie 2-3 Mal die Woche in die Halle gestellt und da sehr, und wir haben uns da viel gebettelt. Keine Ahnung, also der Wettkampf macht mir Spaß und mal gucken, ich habe jetzt irgendwie vor 2 Monaten angefangen, wieder ein bisschen Regionalliga Hallenvolleyball zu spielen, was auch super viel Spaß macht. Und deswegen bin ich gespannt, auch was passiert. Natürlich muss man sagen, dass das Studium zeitlich großen Raum einnimmt. Auch eine deutsche Toursaison hat am Ende, sogar wenn man nur die deutschen Tour-Events spielt, acht Events, und das Niveau ist natürlich auch so gut, dass man, dass auch ich mich da jetzt nicht mit einmal die Woche hinstellen kann, sondern ja, einen gewissen Grad der Fitness muss man schon erreichen und dementsprechend, ja, mal schauen. Ich würde es jetzt aber überhaupt nicht ausschließen.
Ja, dass du da in der Regionalliga wieder bist, das habe ich schon vernommen. Ihr habt da auch einfach irgendwie einen relativ unfairen Kader angesammelt, habe ich gesehen. Also Lorenz Schümann ist am Start, Max Kapa, Julius Tolle und weiß ich nicht. Gut, Immo ist auch da, Immo Brüggemann, aber der spielt zum Glück zu und ist nicht auch noch als Libero da. Sonst, also da werden auf jeden Fall einige Regionalligisten gucken da immer ein bisschen blöd scheinbar. Nee, aber es macht dir auf jeden Fall Spaß. Aber du hast jetzt wieder angefangen. Also du hast, wir haben ja gesagt, es ist jetzt fast ein Jahr her. Die Zeit hast du dir jetzt schon genommen, bevor du jetzt wieder angefangen hast.
Ja, genau. Also ich habe jetzt so vor anderthalb Monaten mit Hallenvolleyball ein bisschen angefangen. Ich stand jetzt mal im Sand mit Laura und Luisa. Das war auch cool. Ich weiß nicht, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich mir die Zeit genommen habe, sondern ich habe eher andere Sachen gemacht. Also es war dann mal Kicken mit Kommilitonen oder Badminton spielen, ein bisschen Tennis gespielt. Gibt da ja viele schöne Sachen.
Und das geht auch noch, der Körper macht das auch alles noch mit? Oder also hast du sowas gemacht wie abtrainiert oder so? War sowas nötig? Oder einfach weiter trainiert vielleicht auch? Also wie geht's deinem Körper?
Ja, dazu wurde mir sehr geraten und ist, denke ich, auch recht logisch, dass jemand, der von so einer Intensität kommt, dann nicht von 100 auf 0 runtergehen sollte. Ich habe so versucht, ungefähr die Hälfte der Einheiten zu machen. Also ich habe am Anfang dann 5 bis 6 Mal Sport gemacht. Wie gesagt, 2 Mal Badminton, 2 dann mal im Kraftstudio, ein bisschen Laufen. Und dementsprechend geht es mir gut. Also natürlich zwickt alles ein bisschen mehr, weil die Tische in der Uni zu klein sind, die Stühle zu flach. Man immer so vorgebeugt vor so einem Buch hängt, aber insgesamt geht das schon ganz gut.
Das klingt doch sehr, sehr gut. Also ein Comeback irgendwann, irgendwo ist auch nicht ausgeschlossen. Ihr habt ja sogar eine zweite Liga jetzt beim ETV. Wäre das vielleicht, also du bist ja auch ein alter Zweitligaspieler, wäre das vielleicht auch noch eine Option irgendwann?
Ja, durchaus.
Oder auch in Kiel. Das kennst du ja auch schon da.
Da kann ich natürlich meinen Heimatverein, den ETV, schwer im Stich lassen.
Wie würdest du denn jetzt aus heutiger Perspektive auf diese Entscheidung zurückblicken? Würdest du es nochmal genauso machen? Oder genau, wie siehst du das jetzt? Oder bist du zufrieden? Bist du damit fein immer noch, wie du das damals gemacht hast?
Ja, auf jeden Fall. Also auf der einen Seite vermisse ich schon Teile des Lebens. Vor allem eigentlich 2 Dinge vor allem. Einmal den Wettkampf, sich auf dem Niveau zu messen, ist, ja, denke ich, nicht zu ersetzen und hat mir, ich denke, für mich war es immer der schönste Teil, sich auf diesem Level zu messen mit den besten Teams der Welt. Ich denke, das ist selbsterklärend, und was mir auf der anderen Seite sehr fehlt, ist der Austausch zu unserem ganzen Team. Da haben mir verschiedene Elemente Riesenspaß gemacht. Sei es ja zum Beispiel Taktikbesprechungen mit Martin, sei es vertieftes Techniktraining mit Markus. Da könnte ich eine Vielzahl von Leuten aufzählen. Natürlich vor allem auch das Zusammensein mit Clemens, was zum Beispiel zum einen menschlich ja viel Spaß gemacht hat, zum anderen aber auch einfach, das war, ja, wir hatten da Weltklasse Leute an unserer Seite. Und auf dem Level zu arbeiten, auch da kommt wahrscheinlich wieder ja die Tiefe und auch die Qualität, die Freude daran, wieder ins Spiel. Das war sehr, sehr schön. Und zugleich, weiß ich nicht, stelle ich mir zum einen die Frage gar nicht. Also ich kann gut nachvollziehen, warum ich die Entscheidung getroffen habe. Und jetzt hat eben ein neuer Abschnitt begonnen, der mir auch total viel Spaß macht, der viele neue Herausforderungen bereithält, und insofern bin ich sehr zufrieden damit.
Das ist auch das Wichtigste. Du hast auch noch relativ, also du hast auf jeden Fall Kontakt mit Clemens noch, das haben wir schon gehört, aber hast du auch mit dem restlichen Team, was da um euch rum war, noch irgendwie viel Kontakt?
Ganz unterschiedlich. Also mit einigen telefoniere ich regelmäßig, mit einigen telefoniere ich manchmal. Mit Martin habe ich immer mal lustige Gespräche, der meldet sich dann auch immer mal mit einer Rechtsfrage bei mir oder so.
Polnisches Recht oder was?
Nee, slowakisches Recht. Rechtsvergleichen sind wir da unterwegs. Ich kann ihm die Fragen immer nicht beantworten. Ich glaube, das weiß er auch, wenn er das anruft, aber wahrscheinlich findet er das einfach lustig. Bei der Cutter zum Beispiel bin ich auch noch einmal die Woche in Behandlung. Die richtet meinen maroden Körper hin und wieder mal. Mit der Annette bin ich manchmal essen. Also das ist eigentlich richtig schön. Natürlich hat es nicht mehr die Intensität, wie sie eben früher bestand. Aber zu den meisten ist auf jeden Fall noch Kontakt da und wird hoffentlich auch so bleiben.
Hast du auch noch irgendwie Kontakt zu internationalen Spielern, irgendwelche Freunde oder Gegner, die sich ab und zu mal bei dir melden?
Ja, ein bisschen. Also als hier das Turnier in Hamburg war, haben sich einige bei mir gemeldet, was ein bisschen schade war, weil ich genau in der Woche meine Schwerpunktsklausur geschrieben habe. Das hatte sich ein bisschen überschnitten. Der Marco Krattiger, der Schweizer, mit dem wollten wir eigentlich essen gehen. Ein gewisser Austausch ist noch da, aber natürlich viel weniger, als er jetzt in der aktiven Zeit da war.
Und da, gut, das hatten wir vorhin auch schon eigentlich das Thema, aber du hast den Beachvolleyball auf jeden Fall auch da nicht ganz abgeschworen, oder? Du schaust dir das schon noch an, aber vor allem Nils und Clemens.
Nee, überhaupt nicht. Also, was eigentlich spannend ist, ist der Perspektivwechsel, den ich jetzt eingenommen habe. Als aktiver Spieler war man ganz anders dabei und hat völlig anders auf die Spiele geschaut, hat sich meistens überlegt, was könnte ich da jetzt machen, was würde ich vielleicht machen, warum tut er das? Also man hat das viel stärker auf sein eigenes Spiel bezogen, auf mögliche Strategien und konnte das auch nicht so sehr genießen, wie man das vielleicht jetzt tut. Also es war, hatte halt ein Zweck und es war nicht der Selbstzweck, jetzt Beachvolleyball zu schauen. Und das ist jetzt völlig anders. Also der Sport ist und bleibt grandios. Ich finde, was die Jungs da machen, ist beeindruckend. Und da jetzt sich eben deutlich weiter von außen auch zu überlegen, was da eigentlich passiert, oder auch mal einen Satz einfach zu genießen, ohne jetzt eine taktische Auswertung oder taktische Überlegungen daneben zu treffen, ist auf jeden Fall ganz cool.
Wie froh bist du, dass du der Ära Arman Hellwig aus dem Weg gegangen bist, wenn du dir das jetzt so anguckst, dass du da jetzt nicht dir Taktiken nebenbei ausdenken musst, oder denkst du, das hätte dir auch nochmal Spaß gemacht?
Also generell ist es super interessant, wie der Beachvolleyball sich da entwickelt, was sich ausgedacht wird. Ging ja so ein bisschen, also eigentlich die Letten, könnte man sagen, haben es begonnen. Karambula hat es dann, wir dachten, auf die Spitze getrieben, und dann kamen da so ein paar Schweden um die Ecke, die das Sprungzuspiel zum Standardzuspiel etabliert haben. Die Entwicklung von den Schweden ist unglaublich, finde ich. Die körperliche Entwicklung von dem Blocker, der war vor 2-3 Jahren eher unter den dünneren und schmächtigeren Blockern, und denke für seine Größe, die physische Entwicklung, die er genommen hat, sehr beeindruckend. Ich glaube, dass der Abwehrspieler ist ein Jahrhunderttalent. Was mich da angeht, ich weiß nicht, nee, sowas überlege ich mir nicht. Ich meine, bei Karambula Rossi hat man als Blocker immer ein bisschen Kopfschmerzen gekriegt. Und ich denke, die Gefahr würde auch bei den Schweden bestehen.
Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Julius, wir wollen jetzt ein bisschen in deiner Geschichte wühlen, jetzt weg von deinem Beachvolleyball-Konsumverhalten, zu deinen Anfängen vielleicht. Also gut, die Frage, wie hast du mit Beachvolleyball angefangen, erübrigt sich, glaube ich. Du bist wie so viele andere auch in einer Volleyball-Sozialisierung mit deinem Vater, oder? Der spielt auch immer noch. Deine Mutter auch eigentlich?
Nee, die hat nie gespielt, und die spielt jetzt seit 10 Jahren Tennis, die ist noch richtig ehrgeizig. Inzwischen ist auf jeden Fall die Sport am intensivsten betreibt, glaube ich. Es gab dann doch gewisse Überraschungen. Aber nee, der Ballsport kommt originär schon eher von meinem Papa.
Genau, da sind wir uns auch relativ oft früher über den Weg gelaufen, durch ähnliches Alter und Hamburg-Kiel, so die Da spielt man dann relativ oft gegeneinander. Wann ging das so bei dir los, dass du dachtest, aha, so als so Leistungssport, das ist schon interessant hier in dem Volleyball? Und hast du eigentlich auch mal einen anderen Sport angemacht? Früher?
Ja, ich habe angefangen mit Fußball. Also da war ich richtig jung. Also es ging los, am Sonntag hatten wir um die Ecke so einen Bolzplatz und dann haben wir uns immer, meine Mutter hat uns die zerrissensten Jeans mitgegeben und dann waren wir alle kicken, also Papa, Konrad und ich. Und dann war ich in so einem Fußballverein zwei, drei Jahre. Das war mir aber irgendwann mit den vielen Zweikämpfen ein bisschen lästig. Dann habe ich mir was gesucht, wo man sich nicht so viel ins Gehege gekommen ist. Dann habe ich mit Tennis angefangen. Das hat mir auch echt Spaß gemacht. Und dann habe ich aber irgendwann parallel mit Volleyball angefangen. Und ja, also wenn das dann losging in eine leistungssportliche Richtung, da bin ich dann so ein bisschen, würde ich sagen, reingeraten. Also ich war groß, konnte ganz gut mit dem Ball umgehen. Und ja, dann hat irgendwann mein Landestrainer angefragt, ob ich nicht mal in der Landesauswahl Hallenvolleyball spielen möchte. Dann ging das so mit 14, 15 im Beach auch los, mit dem ersten Bundespokal in Damp, wo wir uns dann ja auch getroffen haben.
Da haben wir sogar gegeneinander gespielt, glaube ich. Obwohl bei deinem ersten weiß ich nicht, aber bei einem auf jeden Fall.
Nee, ich bin beim ersten auf jeden Fall letzter geworden, haben wir uns nicht gesehen, aber ich glaube bei.
Danach hast du mich rausgekegelt, das weiß ich
ja. Das kann gut sein. Ja, das war eine super schöne Zeit. Also das habe ich sehr, sehr gut in Erinnerung. Da waren so erste Fahrten mit der Hallenauswahl nach Mannheim und dann sind wir irgendwie mit 13, 14 dahin und irgendwie in der Halle geschlafen auf Schlafsäcken und ich glaube, ich an so einem Wochenende vielleicht 3 Stunden gepennt, weil man die ganze Zeit nur Basketball gezockt hat und da auch so aufgeregt war. Und ja, also ich würde sagen, mit 14, 15, 16, eher so mit 16, ja, haben dann ging das ja los mit diesen Hallenlehrgängen. Da hat die Jugendnationalmannschaft dann mal angefragt und auch Beachvolleyball Nationalmannschaftslehrgänge. Und da konnte man dann vielleicht so ein bisschen das erste Mal ja erahnen, dass das vielleicht in eine professionellere Richtung gehen könnte. Aber also mit 14, 15, ich hatte, würde ich sagen, früh so einen Traum, also ein paar Olympische Spiele, Beachvolleyball, das war riesengroß. Aber das war jetzt nie ein konkretes Ziel oder ähnliches, sondern ja, mir hat das viel Spaß gemacht. Und dann stand mit 16 irgendwann auch die Entscheidung an, ob ich aufs Internat gehe. Da habe ich mich dagegen entschieden. Ja, weil ich das so nicht wollte. Weil
welches Internat jetzt? Also das eine wäre ja in Hamburg, da hast du ja sowieso gewohnt, ist Beach. Aber meinst du Halle oder egal wo?
Nee, durchaus generell. Also das ist ja eine Grundsatzentscheidung, ob man aufs Internat geht. Damit gehen dann Frühtrainings auch einher, eine höhere sportliche Flexibilität. Aber ja, wenn man, also damals war es so, genau, hier hatte man das Beach-Internat und die Halleninternate Berlin und Frankfurt. Und ja, alles war so ein bisschen Thema. Aber für mich auch nicht wirklich konkret, weil ich wurde so erzogen, dass die schulische Bildung eine hohe Bedeutung für mich hatte. Das habe ich auch recht früh kapiert. Da bin ich auch durchaus dankbar. Wir hatten am Anfang dann immer den Deal, dass die Schule laufen muss und ich dann Sport machen kann. Ich glaube, es war ein guter Deal, der mich sehr angetrieben hat. Und ja, dann habe ich irgendwann mit 16, 17 schon so gemacht, dass ich jeden Tag eigentlich gespielt habe. Da ging es dann auch los mit der zweiten Liga in Lüneburg. Ja, also es war durchaus, ich hatte immer, für mich war das jetzt keine Riesenentbehrung, am Freitagabend dann nicht auf den Geburtstag zu gehen, sondern mir hat das dann eher mehr Spaß gemacht, am Samstag halt gut in der Halle zu stehen. Und das war dann eher natürlich. Also ich glaube, das ist mir vielleicht leichter gefallen als anderen. Ich hatte früh so eine gewisse Ernsthaftigkeit und so einen gewissen dauerhaften Bezug zu dem Sport. Ja, weil ich halt, also aus meiner Sicht, das halt nur zu auch einer besseren Leistung und vielleicht langfristigem Erfolg geführt hat. Und ja, so ging das dann los.
Und da hast du noch relativ lange ja auch in der Halle noch gespielt irgendwie. Wann kam eine Entscheidung oder irgendwer, der dich dann eher in den Beach-Bereich gedrängelt hat? Oder würdest du gar nicht sagen, dass das so war? Aber irgendwann kam ja die Entscheidung, dass du eher dann professionell Beachvolleyball spielen möchtest.
Ja, also das war, ich meine, mit 17 bin ich U18 Europameister geworden. Das war dann das erste Mal richtungsweisend, dass im Beachvolleyball da offensichtlich ein gewisses Talent besteht. Das war dann auch so ein bisschen, also eigentlich zwei Teile. Zum einen hat es mir mehr Freude gemacht. Ich glaube, ja, ich fand die Eigenständigkeit in dem Sport attraktiv, eben keinen Trainer zu haben, nicht ausgewechselt zu werden und die volle Verantwortung zu haben. Mir hat dieses Generelle im Beachvolleyball, man muss Allrounder sein, man muss alle Elemente können, hat mir auch total Spaß gemacht, auch dass man nur zu zweit auf dem Feld steht und dadurch eine hohe Verantwortung hatte. Aber zugleich auch ein bisschen, ich war nie der mit über 100 km/h einen Aufschlag rüber gehauen hat. Also die letzte Wucht und Gewalt, die war ich nicht, und da war dann auch irgendwann klar, dass ich die nicht werde. Und dementsprechend habe ich mir auch ein bisschen mehr im Beachvolleyball versprochen. Aber ganz konkret wurde es dann eigentlich, als der Max mich mit 18 gefragt hat, Max Kaper, ob ich nicht Lust habe, mit dem die Beachvolleyball-Saison zu spielen. Und das war das erste Mal dann, ja, so ein Level im Erwachsenenbereich, wo klar war, okay, das muss man voll angehen oder möchte ich voll angehen. Und das fand ich super geil, und dann habe ich das gemacht. Und damit war dann auch mehr oder weniger klar, dass das Richtung Beach geht.
Und wie kann man sich das denn so vorstellen? Du kamst denn da an als junger Typ auf der deutschen Tour einfach direkt, oder musstest du dir erstmal einen kleinen Umweg über Landesverbandsturniere gehen? Aber ja, wie ging das los denn mit der Beachvolleyball-Karriere?
Der Max, der war schon ein bisschen erfahrener. Der hat davor schon einige Turniere auf der deutschen Tour auch gespielt, und der hat mich dann ein bisschen an die Hand genommen. Für mich war das erste, ja, ernsthafte Jahr im Männerbereich. Das war wirklich eine, ja, so eine Art Welle, auf der man da geritten ist. Also, ich glaube, wir haben zwei so Landesverbandsturniere gespielt. Das war so ganz okay. Ich glaube, da sind wir Fünfter und Siebter geworden. Und dann sind wir nach Münster auf die erste Quali gefahren. Und haben die dann tatsächlich haben die dann sofort geschafft. Und ich glaube, im Loser 13 Spiel gegen Clemens gespielt und da dann gegen Dollinger Wickler gewonnen. Ziemlich aus dem Nichts. Ich glaube, wir waren irgendwie Letzter oder Vorletzter in der Quali. Und das war unglaublich, sowieso diese nächste Ebene zu erreichen oder ja, so dieses neue Level zu erobern. Das hat natürlich riesen Spaß gemacht. Da war es dann auch so, dass wir in der Trainingsgruppe zusammen mit Begemann Schümann und Böckermann Flüggen waren. Böckermann Flüggen in dem Jahr, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, das war das Jahr vor, genau, das ja, nee, das war, glaube ich, deren Beginn. Jedenfalls Vorbereitung auf Olympische Spiele, und das war dann unsere Trainingsgruppe. Und die war bei Bernd Schlesinger, und die war sehr, sehr kompetitiv. Viele Sprüche, da habe ich als Junger viel abgekriegt, aber natürlich extrem viel gelernt, eine grandiose Trainingsstimmung gehabt für unser Level, natürlich ein unglaubliches Trainingsniveau, und das ja, hat uns oder mich dann in der Phase auf ein anderes Niveau gehoben. Und dazu natürlich Max mit einem als sehr erfahren, also was heißt sehr erfahren, aber erfahrener Spieler für mich, der war ja 3 Jahre älter, er hatte schon Erfahrung auf der deutschen Tour, richtig guter Spieler. Und das hat menschlich auch super gepasst. Also da, ja, hatte ich auch einfach viel Glück.
Es hilft natürlich dann, wenn man dann direkt in so eine ziemlich professionelle Struktur da auf einmal reinrutscht mit einem hohen Trainingsniveau. Das Glück hat ja nur nicht jeder. Würdest du sagen, dass das auch, ja, wahrscheinlich hat es extrem geholfen, aber hättest du den Weg auch gegangen, wenn du jetzt, keine Ahnung, in Wuppertal irgendwo gehangen hättest, wo weit und breit keine qualitativ hochwertige Trainingsgruppe gewesen wäre?
Ach, ja, das ist immer schwer zu sagen, aber wie du ja schon meintest, ich habe da Riesenglück gehabt. In Hamburg so auf diese, ja, mit diesen Strukturen in Kontakt zu kommen, dann auch, ich glaube, es ist immer so ein bisschen so eine Mischung aus Glück und ja, vielleicht auch eigenem Beitragen. Aber da sind auf jeden Fall viele Steinchen so gefallen, wie sie gut gepasst haben. Da waren so verschiedene Sachen. Also dieses erste Jahr auf der deutschen Tour, ich erinnere mich da an Turnierstops, wo wir dann gegen irgendwie Pop André gespielt haben, irgendwie das Loser-7-Spiel in Jena. Und ich glaube, die ersten anderthalb Sätze haben wir gewonnen und dann weiß dann genau, dann wehrt der Pop irgendwie so einen billigen Line-Shot von mir ab, rastet komplett aus und wir haben das Spiel dann 2-1 verloren. Also was ich sagen will, das waren da hat man so viel gelernt von diesen halbprofessionellen bis professionellen Teams. Ich meine, Pop André waren Olympiateilnehmer in der Halle, das waren Koryphäen für uns. Und da war diese deutsche Tour, wie sie da auch ausgestaltet war, das hat ganz viel zur meiner oder unserer Entwicklung beigetragen. Die Qualität war einfach sehr, sehr hoch. Und also auch das ist so ein Element. Wir in Deutschland haben eben diese grandiose Tour, die gibt's ansonsten in Europa nicht so. Und ich glaube, da gibt's einige Teilchen auch generell die Strukturen, die wir in Deutschland haben, die Trainingsmöglichkeiten und ganz konkret auch in Hamburg, ja, die war grandios.
Wie ging das denn so weiter? Also ja, die deutsche Tour, wir müssen sie jetzt ein kleines bisschen wieder aufbauen. Ja, ist jetzt durch die Corona-Zeit natürlich ein bisschen zusammengebröckelt, aber die Qualität ist auf jeden Fall wieder jetzt auf dem Rückweg, hoffentlich, dass es dann auch so bleibt für die. Weil natürlich ist das hilfreich für junge Athletinnen und Athleten, wenn sie dann einfach vor der Haustür gegen die heimischen Teams einfach schon so hohe Qualität haben. Das hilft uns ja natürlich auch international. Aber wie ging das denn für dich international los so langsam? Was waren die ersten? Also du hast Jugendhöhepunkte gespielt und auch gewonnen. Aber was waren so die ersten Erwachsenen-Highlights, die du dann mitspielen durftest? War ja noch das Sternesystem 1 bis 5.
Also das erste Highlight davor noch national war dann Timmendorf mit Max noch. Das war auch so ein Traum. Komme ja aus dem Norden und da das erste Mal dann zu sein. Ich glaube, wir haben dann aus Center Court gegen Böckermann Flügen gespielt. Das war riesengroß. Und dann habe ich in der nächsten Saison mit dem Lorenz Schübern angefangen. Und wir haben uns dann zusammengetan und gesagt, wir fangen das jetzt einfach mal an, da auf die internationalen Turniere zu ziehen. Damals gab es ja noch keine Zentralisierung oder ähnliches. Also wir haben uns dann mehr oder weniger einfach losgelegt. Und da waren wir dann in Wien. Nee, damals war das noch Klagenfurt, genau in der Quali. Ich glaube, im Start waren wir. Wir haben dann eine Vielzahl von Qualis gespielt, aber ich glaube, also wir sind eigentlich immer rausgeflogen erstmal. Und ich bin mir zeitlich jetzt nicht mehr ganz sicher, ob ich es zusammenkriege. Also unser erster größerer internationaler Erfolg war dann in Kiew. Ich glaube, es war ein 3-Sterne-Turnier damals. Und es dürfte aber wahrscheinlich in der zweiten Saison gewesen. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher.
Aber auch mit Lorenz dann noch.
Ja, genau. Mit Lorenz habe ich 2 Saisons gespielt. Also sozusagen, als ich dann 19 und 20 war, glaube ich. Und da haben wir uns wirklich so stückchenhaft vorgearbeitet. Also am Anfang die Qualis gespielt. Das muss man ja auch erstmal erleben. Und auch die Erfahrung da in dem ersten Spiel rauszufliegen und dann wieder nach Hause zu fliegen, das war ja auch alles neu. Ich glaube, das muss man auch erstmal lernen und verstehen, was da eigentlich passiert und dass es dann zum Business dazugehört. Und dann haben wir uns da so angefangen reinzuarbeiten. Also dann, wie gesagt, Kiesch, dann war Anfang der zweiten Saison sind wir Vierter geworden. Das war für uns dann ein richtig guter Erfolg. Und in der zweiten Saison haben wir dann auch durchaus Qualis geschafft und sind dann, glaube ich, auch mal auf den 4- und 5-Sterne-Turnieren, ich glaube, 17. geworden oder sowas, was für uns, also das war ein Riesenerfolg. Sind dann auch 4. in Timmendorf gewesen und war auch mal 2 Saisons, wo wir sehr, sehr viel gelernt haben, uns, glaube ich, gut entwickelt haben, individuell und auch als Team. Aber eigentlich so die Karriere war gerade am Anfang immer davon geprägt, dass es aufwärts ging, aber ich glaube, dass ich Glück gehabt habe, dass das auch immer so stufenhaft verlief. Also ich bin jetzt überhaupt nicht irgendwie von heute auf morgen durch die Decke gebrochen, sondern das war wirklich so eine kontinuierliche Entwicklung, wahrscheinlich verhältnismäßig eher eine schnelle, kontinuierliche Entwicklung, aber nichtsdestotrotz sind wir da Stück für Stück nach oben, haben wir uns nach oben entwickelt. Was, glaube ich, ja, gesünder und vielleicht auch einfacher zu handhaben ist, als wenn man auf einmal da so nach oben schießt.
Ja, oder auch andersrum, wenn man da extreme Rückschläge erlebt, so viele. Oder hast, kannst du dich da an irgendwas erinnern? Irgendwie so eine kleine Dürrephase, wo ihr mal irgendwie 5-mal in Folge aus der Quali rausgeflogen seid im ersten Spiel?
Ach ja, klar. Also zum Beispiel mit Max, wir haben die ersten 4 Qualis dann gespielt. Die erste haben wir geschafft und dann haben wir natürlich auch die Quali 2 und 4 erstmal nicht geschafft. Und das war extrem frustrierend, aber auch total normal. Also wahrscheinlich übergeordnet würde man sagen, ich hatte keine Riesenrückschläge, aber da waren durchaus einige Rückschläge dabei. Ja, auch mit Lorenz die ersten Qualis, das gehörte total, also wir haben die eher verloren am Anfang. Aber es war doch so, dass wir es geschafft haben, uns sportlich weiterzuentwickeln und ganz gute Lehren, denke ich, daraus gezogen haben. Und das war so, das war vielleicht der kompetitive Teil, aber gleichzeitig habe ich dann mit, ich glaube, im ersten oder zweiten Jahr mit Lorenz, davor auch schon sporadisch und dann aber immer tiefergehend mit dem Markus Diekmann angefangen, Techniktraining zu machen. Und das war, also ja, mit dem Markus anzufangen, war wahrscheinlich der wichtigste Teil meiner Karriere oder ja, der Teil, durch den ich mich am stärksten und am meisten weiterentwickelt habe, weil wir halt ja grundsätzlich angefangen haben, die Techniken, also ich habe angefangen, sie neu zu lernen und er hat sie mir eben beigebracht. Und ja, das war, dadurch hatte ich halt so völlig unabhängig, also entkoppelt von den Turnierergebnissen, ja, so technikorientierte Entwicklung, die mir da auch ganz viel gegeben hat und durch die ich wusste, okay, ich bin vielleicht, weiß nicht, nicht auf dem richtigen Weg oder so, aber auf jeden Fall ja, war da klar, dass es in eine ganz gute Richtung geht.
Und dann ging es so langsam auf die World Tour, dann schafft man mal so eine Quali oder man oder schafft es mal in ein 4-Sterne-Turnier rein. Wie bist du denn da so aufgenommen worden, angenommen? Wann geht das los, dass vielleicht andere Teams so denken, wer ist das denn? Sind die da? War man dann schon irgendwann auf dem Radar oder wann würdest du sagen, ging das los? Oder kam das erst mit Clemens zusammen dann?
Das ja, ist immer schwer zu sagen, wie man so wahrgenommen wird, aber wir hatten ja so 2-3 Dinger, wo wir dann schon auch, also zum Beispiel in Hamburg haben wir bei dem Major-Turnier im zweiten Jahr, sind wir, glaube ich, als Letzter in die Quali rein und dann haben Lorenz und ich da die Quali geschafft. Und das war schon so ein, das war das letzte Turnier für die Olympia-Quali. Also hatten die, ja, die Olympia-Qualifikation noch reingezählt. Und das war schon ein Riesenschritt, weil dann saß man da plötzlich am Buffet mit den künftigen Olympiasiegern, die haben sich da quasi um die Olympia-Quali gebettelt und man war da irgendwie, man war da ein kleiner Teil von. Und da haben wir dann, glaube ich, die Türken, Gök Tepe, ich glaube Gigi Noglu hießen die, geschlagen. Und das war kein so schlechtes Team. Also ja, weiß ich nicht, wie man da wahrgenommen wird. Aber in dem zweiten Jahr waren wir durchaus, ja, waren wir irgendwann ein ernstzunehmender Gegner, würde ich sagen. Also wir haben dann immer noch, ich weiß noch, gegen Martin haben wir dann in genau diesem Turnier in Hamburg, haben wir dann, ich glaube, weiß ich nicht, zu, also ganz bitter verloren. Aber ja, jedenfalls hat sich das dann weiterentwickelt und man wurde irgendwann zumindest ernst genommen. Also aber nichtsdestotrotz waren gleichzeitig echt bittere Spiele dabei. Also gegen irgendwie Krasilnikov, Liamin, ja, wurden wir ziemlich übel verprügelt. Also da erinnere ich mich an ein Spiel in Porridge, wo wir irgendwie zu 9 und zu 12 verloren haben. Also geht man schon auch mal vom Feld, aber ja.
Und wie ging das dann weiter auf deinem steilen Weg auf die World Tour? Also kam denn Clemens direkt schon danach, nach Lorenz?
Ja, genau. Also das dürfte dann ja im Jahr, ich probiere es gerade zusammenzukriegen, 2018 gewesen sein, wo Martin dann, genau, Martin, das war das zweite Jahr von Martin in Hamburg. Die Zentralisierung hat ein Jahr vorher wurde in Hamburg etabliert und der hatte dann die Empfehlung ausgesprochen, dass Clemens und ich uns zusammentun sollen. Clemens war in der Phase davor recht viel verletzt gewesen, er hat nicht so viele Turniere gespielt, ist dann aus dem Nichts aber deutscher Meister geworden. Ja, und ich war eben ein junger Blocker. Das war so aber trotzdem überhaupt nicht selbstverständlich. Da liefen ja noch eine Vielzahl von sehr, sehr starken Blockern rum. Sei es ein Markus Böckermann, ein Armin Dollinger, zuvor noch ein Tim Holler, ein Alexander Weitenhorst, Jonathan Erdmann. Und da würde man noch ein oder zwei weitere, die ich gerade nicht weiß, zusammenkriegen. Aber ja, der Martin hatte offensichtlich das Potenzial in uns Zweien gesehen und ja, hat uns die Empfehlung ausgesprochen. Und dann haben Clemens und ich gesagt, okay, dann probieren wir das mal aus. Und so ging das dann los.
Alright, Julius, du hast schon viel von Martin gesprochen, ne? Das ist für alle, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben, es geht um Martin Olejnak, deinen langzeitigen Trainer, oder Clemens und deinen hauptverantwortlichen Trainer. Und zwar habe ich von dem eine kleine Nachricht bekommen. Ich würde mal einen Teil davon abspielen, weil er hat es nicht geschafft, sich besonders kurz zu fassen. Aber du musst auch gleich dann quasi die Nachricht fortführen und sagen, worüber er wahrscheinlich reden wird. Also mal gucken, ob du irgendwie darauf kommst. Okay, du musst mal deinen Daumen hoch machen, wenn du ihn gleich hörst, und dann schauen wir mal, was er zu erzählen hat.
Hallo Max, ich kann mich immer wieder an eines der wichtigsten Turniere von Julius und Clemens erinnern.
So, mal gucken, weißt du schon, was das sein könnte?
Also, ich vermute, er meint Warschau, wo wir das erste Mal die Quali geschafft haben.
Ich lasse mal weiter abspielen. Es ist, glaube ich, nicht Warschau, aber...
Es war Ostrava. 2018 in Ostrava.
Meinst du das auch?
Ja, Ostrava.
Ja. Warum war das, also er hat es nicht geschafft, sich kurz zu fassen, deswegen musst du es erzählen, aber liebe Grüße auf jeden Fall von Martin. Nee, aber warum war das ein besonderes Turnier für euch?
Naja, die Saison begann mit dreimal Quali aus. Fort Lauderdale, Fort Lauderdale, Doha und noch ein weiterer, also dreimal weit weg und dreimal Quali aus. Und in Ostrava hatten wir das erste Mal dann die Situation, wo wir eigentlich schon wieder fast raus wären, haben wir gegen die Belgier Köckelkorn van Walle gespielt und die hatten mich echt ziemlich am Rande. Und Clemens hat dann, wo, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so erzählen darf, Clemens hat dann, hatte körperliche Probleme. Ist
gut. Ja.
Also Annette war zum Beispiel sehr stolz auf ihn. Clemens hatte dann gewisse körperliche Probleme und sich eine Medical gegönnt, wo wir dann in dem Spiel tatsächlich die Wende geschafft haben und die Quali geschafft haben. Und da hat sich dann richtig was bei uns gelöst. Wir haben dann im gleichen Turnier, ich glaube, da sind wir Fünfter geworden, haben unter anderem Braumösen geschlagen und und dann in den Folgeturnieren, ich glaube, genau, Fünfter, Warschau Neunter und dann Espinho Dritter, und von da aus könnte man sagen, dass es genau die 3-4% waren, die wir eben auf einem höheren Level gespielt haben. Also war schon auch im Nachhinein ist ganz interessant, was passiert, wenn man dann eben das kleine Spiel mal schafft, welche Kräfte freigesetzt werden, was passiert, wenn man ein bisschen freier spielen kann, nicht ganz so sehr unter Druck. Und das war für uns damals ein großer Durchbruch.
Durchbruch. Von da aus ging es dann ja auch relativ steil weiter, auch in das Jahr 2019 dann. Sag mal so, was, wie hast du das eigentlich erlebt? Weil da waren ja ein paar etwas größere Erfolge für euch dabei?
Ja, in der Rückschau muss man sagen, dass 2019 unsere stärkste Saison war. Natürlich das Riesenereignis mit dem Vize-Weltmeistertitel. Das ist immer ein bisschen schwierig runterzubrechen, aber hier in der Heimatstadt den größten Erfolg jetzt der Karriere zu feiern, was da passiert ist, da von diesem ja unfassbaren Event so ein Teil gewesen zu sein, das war riesig. Und dann auch noch in Rom mit dem zweiten Platz beim World Tour Final die Olympia-Quali klar zu machen, ja, das war unglaublich. Und ich meine, du warst überall dabei, du kannst auch erzählen, wie es war, aber ja, es war eine besondere Saison und ja, es war cool.
Denkst du da immer noch hin und wieder dran oder zehrst davon immer noch irgendwie, weil es ist ja wirklich einfach wahnsinnig viel passiert in dem Jahr?
Oh ja, klar, also ich bin da sehr stolz drauf und hab super schöne Erinnerungen da, das sind auch ganz kleine Sachen, ich weiß zum Beispiel, wie wir dann also ganz prägend sind diese Spielvorbereitungen mit Martin, also ich glaube, da haben die zu ab dem Viertelfinale müsste man mal die Scouts und Martin fragen, wie viele Spiele sie da zuvor sich angeschaut haben, was sie ausgewertet haben, aber das war legendär, also wer die Spiele dann auch gesehen hat, gerade gegen die Amerikaner und die Brasilianer, waren wir ja unfassbar gut vorbereitet, also wussten ziemlich genau, was passiert, und zwar sowohl im Break und was Martin ja doch ja fast revolutionär eingeführt hat, ist auch die Side-Out-Strategie zu etablieren. Also wir hatten immer so Grundstrategien, wer sich das Spiel gegen die Brasilianer nochmal anschaut, wie viele Line-Shots da bei den beiden reingefallen sind, weil die nicht angefangen haben, ihre Positionen zu verschieben. Das ist ja ist schon interessant, dass dann auch Weltklasse-Teams teilweise solche ja, solche recht einfachen Dinge oder recht einfachen Mechanismen haben, die, wenn man sie erkennt, gut ausnutzbar sind. Und da war der Martin unfassbar gut. Oder andere kleine Dinge, sei es ein schönes Eis zwischen den Spielen dann mit Annette und Markus in Rom zu essen. Und da war eine Vielzahl von tollen Erlebnissen, die man gern in Erinnerung hat.
Das kann ich mir vorstellen. In Rom war ja tatsächlich auch eine Party. Das war, glaube ich, das einzige Mal in der Zeit, dass ich dich auf einer Party entdeckt habe. Und an der Bar auch, kann man vielleicht auch erzählen. Weil das war auch interessant, weil das einfach das letzte Turnier des Jahres war. Da war dann noch ein bisschen Feiern dabei. Das war ganz, ganz cool. Aber wir wollen jetzt hier nochmal ein bisschen Storytime auspacken. Ich habe natürlich noch ein paar mehr Nachrichten mit drin. Und wir haben vorhin auch schon über Hubert gesprochen, und die hat auch was ausgepackt. Aber die Story musst du nachher auch zu Ende erzählen. Weil, also sie erzählt sie, aber dann sagt sie, Julius erzählt es eigentlich viel besser. Deswegen musst du es machen, aber wir können ja schon mal einmal reinhören.
Hallo, lieber Max. Ich weiß zwar nicht ganz genau, was du für Geschichten brauchst oder Grußworte, aber ich finde, es gibt eine ganz tolle Anekdote, die ich immer sehr gerne und auch der Julius immer sehr gerne auch erzählt, aus unseren Anfängen unserer Zusammenarbeit. Und zwar ist Folgendes passiert. Der liebe Julius war ja in seinen Anfängen mit 15 Jahren am USP nicht ganz so gut organisiert und hatte aber bei mir am Montagabend die Primetime-Termine bekommen und ist aber immer nie aufgetaucht. Also er hat.
Was war da denn los, Julius? Was ist denn da passiert?
Ja, ich glaube, die Karte hat es gut zusammengefasst. Soll ich noch abwarten oder soll ich jetzt weitermachen?
Du kannst gerne weiter erzählen, wie sich das denn
aber eigentlich vielleicht schon aufgelöst erzählt. Hat. Also ich habe die Termine immer vergessen. Also ich war, wie gesagt, 15. Und ja, irgendwann hat die Katha mich dann halt rausgeschmissen. Also erstmal hatte ich echt Glück, weil die Katha war da halt schon mit Laura und Kira zusammengearbeitet und war diejenige, die einen da richtig gut zurechtbiegen konnte. Und ja, jedenfalls habe ich hin und wieder mal einen Termin verschlafen und hatte es dann wohl als ja gewissermaßen erzieherische Maßnahme hat sich in der Verantwortung gesehen, mich da jetzt mal rauszuschmeißen, um auch ein Signal zu setzen. Und da weiß ich noch, dass ich relativ erstaunt war, weil ich dann halt einmal dann am Montag um 19 Uhr da stand bei der Physio und dann dachte die vorne immer stand, sagte zu mir, ja, nee, du hast halt keinen Termin. Ich so, ich habe keinen Termin, ich habe doch den ganzen Winter hier Termin. Und dann sagte sie, nee, du hast halt bis wieder raus. Und dann habe ich irgendwie versucht rauszufinden, was da jetzt passiert ist. Und habe mit Maria gesprochen und habe die gefragt, ja, was ist denn los? Und dann meinte Maria, ja, also du warst halt selten da. Und so Termine, da die muss man dann auch regelmäßig wahrnehmen. Naja, und dann irgendwann habe ich mich bei Katar entschuldigt und habe verstanden, was dazugehört, regelmäßiger mal bei der Physio aufzutauchen, und dann haben wir das eigentlich ganz gut hingekriegt, aber ja, so ging es auf jeden Fall los bei uns.
Ja, guter Start. Aber sie hat auch erzählt, dass du dann noch ein bisschen denen was mitgebracht hast, also sowohl ihr als auch der Rezeptionistin, und dann war alles wieder gut.
Christine, ja. Ja. Auch das habe ich mir sagen lassen, dass das ganz gut ankommt, und da habe ich auf jeden Fall was gelernt.
Ja, sehr gut. Und ab dann war die Beziehung, du bist jetzt ja immer noch da. Also das ist ja dann schon ordentlich lange her, und es hält immer noch. Also gut gemacht, auf jeden Fall, dann gut gelöst.
Ja, auch da ist ja eine super, super intensive Beziehung entstanden. Also wie gesagt, die Katar, seit ich 15 war, hat die mit mir angefangen, da war ich noch spindeldürr. Und gut, war ich eigentlich immer, aber und dann, ich meine, in den Kernsaisons hat sie uns ja sehr, sehr intensiv betreut, in Abstimmung, also zusammen mit dem Jochen Dirksmeier aus Paderborn, der aber eher so teilweise da war, und noch weiteren war Katharine, die ja auch am meisten bei den Turnieren dabei war und uns unterstützt hat. Und auch daneben hatten wir auch immer auf jeden Fall eine schöne Zeit.
Sehr gut. Und alles baut darauf auf. Sehr schön. Ja, Julius, ich habe natürlich noch weitere Geschichten. Fällt dir ein Spieler ein auf der World Tour oder ein Team, gegen das du besonders häufig gespielt hast? Und auch besonders häufig gewonnen, wenn es das hilft vielleicht auch.
Also, wir haben mit Lorenz habe ich sehr, sehr häufig noch am Anfang gegen die Belgier gespielt. Ich vermute, das meinst du aber nicht. Wir haben viel gegen, was heißt viel? Wir haben viel gegen Österreich gespielt, gegen Doppler Horst. Da hatten wir auch eine ganz gute Quote. Was heißt? Nee, ich komme nicht direkt drauf. Also wir haben sehr häufig verloren gegen Russland, immer.
Wann im Finale?
Finals haben wir alle gegen die verloren, aber
ich kann es auch einfach mal abspielen. Würde ich ja auch nicht auflaufen lassen. Genau, das hören wir uns diesmal komplett an. Und dann kannst du uns nachher das auflösen, worum es geht.
Hey, Julius. You know who this is. Your ex from the Netherlands. Man, your farewell episode. Come on, you've retired over a year ago now, but still, I'll always remember you for two things. Of course, having a 0-5 or maybe even 0-6 track record against you and Clemens. Man, that was hard. But also for that funny smile you always bring on court. And I mean, then you finally retire and then Clemens brings this new guy with a funny smile on court. I mean, come on. No, I wish you all the best, and for sure I also have fond memories of our tournament together in Düsseldorf, the reason why I keep calling you X. So good luck in all your future endeavors. Ciao, buddy!
Ja, wer war das? Und was habt ihr in Düsseldorf gemacht?
Ja, jetzt erinnere ich mich wieder gut. das war der Alex Brauer. Und ja, also wir haben echt häufig gegen die gespielt. Wie gesagt, das erste Spiel dann in Ostrava und er hat eine sehr, sehr gute Quote gegen die. Die sind ja jetzt auch die haben eine richtig gute Saison gespielt, ne? Ich glaube, also gefühlt sind die jetzt nochmal ziemlich durchgeschossen. Hörst du mich noch?
Ja, ich höre dich. Sorry, ich habe einfach nicht reagiert.
Naja, und jedenfalls, ich glaube, der Clemens, ich weiß nicht mehr, was er hatte, aber jedenfalls war der dann mal verletzt und dann haben wir in diesem, dürfte im Corona-Jahr gewesen sein, ja, haben wir mal in Düsseldorf ein Turnier gespielt, was wir auch ganz erfolgreich bestritten haben. Aber vor allem habe ich ihn, wir haben irgendwann mal, die war mal eine Woche da in Hamburg und wir haben ein Trainingslager gemacht mit Braun Mösen, Farnhorst Vandefelde und noch einen weiteren und dann haben wir irgendwie, ich weiß nicht mehr, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber jedenfalls haben die, ich glaube, zweimal trainiert oder so. Und dann meinte ich so, der ist ja über 30, nicht schlecht für einen alten Mann oder so. Und das, also wer den kennt, der ist halt höchst ehrgeizig und ist ja auch topfit und so. Und das hat er mir sehr übel und persönlich genommen. Deswegen war ich eigentlich ganz froh, dass er dann danach nochmal ein Turnier mit mir gespielt hat. Aber ja, das sind auch so Erlebnisse. Ich meine, der Typ, also der Alex, ein herausragender Sportler, der Bronzemedaillengewinner bei Olympischen Spielen, aber auch sonst den Sport geprägt hat und auch als Typ, also schöner kann man es kaum haben. Und ja, ich glaube, auch ein Teil, warum unsere Sportart so viel Spaß macht.
Ja, auf jeden Fall sehr, sehr cooler Typ. Okay, und dann habe ich tatsächlich noch, bevor wir so langsam zum Ende kommen, eine Message von deinem Ex-Partner, der sich ja vielleicht so ein bisschen echauffiert über eine Art von dir. Ich glaube, es war auch schon mal Thema in diesem Podcast, aber er hat es nochmal aufgegriffen.
Hier ist der Clemens. Ich glaube, so was das Zusammenleben betrifft, kennen wenig Leute Julius so gut wie ich. Haben ja wirklich einige Jahre die Hotelzimmer auf der ganzen Welt geteilt. Und ja, was ich auf jeden Fall vermisse, aber diese Struktur im Zimmer. Dass einfach jede Sache seinen eigenen Platz hatte und man einfach wusste, wo die Sachen liegen, wo man sie wiederfindet. Und ja, manche Sachen hatten auch mehrere Plätze, klar. So Zimmerkarten beispielsweise. Ja, also das war alles nach Plan, aber es war für mich einfach manchmal schwer zu durchblicken, an welchem der verschiedenen Plätze jetzt gerade ist, weil ich das System an sich, weil es so komplex war, nicht dahinter gestiegen bin. Aber ja, das gut, haben wir dann doch zu wenig Zeit miteinander verbracht. Da hätte ich vielleicht noch 3, 4, 5 Jahre gebraucht. Da hätte ich aber auch das ausgehabt. Ein Spaß. Also mit Julius verlässt natürlich ein Weltklasse-Beachvolleyballer die Bühne, zumindest sportlich gesehen. Aber das Gute ist, ich muss gar nicht so viel an Julius vermissen, weil wir immer noch engen Kontakt haben und uns hin und wieder sehen. Von daher, bis auf die Beachvolleyball-Sachen und dass wir eben nicht jetzt jeden Tag irgendwo auf dem Zimmer hocken zusammen, ja, habe ich den Menschen noch an meiner Seite oder in meinem Leben. Das ist es, was es ja für mich sehr, sehr schön ist, weil du bist einfach ein total angenehmer und lustiger, cooler Mensch ist, ja, dem ich auch gerne Zeit verbringe. Von daher bis zum nächsten Besuch bei Damen oder bei wo auch immer zum Essen. Wir sehen uns, Julius.
Ja, das zieht sich so durch, ne, die Geschichte. Also natürlich noch nette Grußworte von Clemens. Aber dass irgendwie eure Hotelzimmer immer etwas unordentlich waren und du der Grund dafür gewesen sein sollst, stimmt das?
Nein, das stimmt so nicht. Also so wie Clemens das geschrieben hat, denke ich, kann man das gar nicht so schlecht zusammenfassen. ich glaube, im Rückblick haben wir hatten beide so unsere Eigenarten im Zimmer. Wenn man zum Beispiel, wenn wir irgendwie eine Küche hatten, dann war es bei Clemens halt so, dass der versucht hat, jedes einzelne Geschirrstück auch zu benutzen. Also der hat halt nicht abgewaschen, sondern das war dann am Anfang lag das da und am Ende lag das da. Und ja, und wie gesagt, mit den Zimmerkarten, das war auf jeden Fall nicht meine Stärke. Es war manchmal ein bisschen doof. Wenn man neue Zimmerkarten geholt hat, dann war es immer so, also in einigen Hotels war es so, dass man einfach eine neue Zimmerkarte dann geholt hat und die haben alle funktioniert. In den meisten war es eigentlich so, wenn man eine neue geholt hat, wurden die halt alle dekodiert, das dann häufig bedeutet, dass Clemens wiederkam, im Zweifel sandig vom Training irgendwie und dann halt ins Zimmer kam. Und ja, das hat er mir nachhaltig übel genommen, das kann ich auch gut verstehen. Und ja, das ist eigentlich die Geschichte dahinter. Ja, ungeachtet dessen hat mich natürlich seine Nachricht sehr gefreut und ja, ich denke, so wie er das beschrieben hat, wir hatten echt eine Spitzenzeit, die viel von ja, Wertschätzung, gegenseitiger Wertschätzung, aber auch einfach von einer schönen kurzlebigen Zusammenleben gelebt hat und ja, auch den Teil vermisse ich auf jeden Fall.
Das ist Ja, nee, ist nicht schön. Das ist schön, wollte ich sagen. Nein, Julius, wir sind, es ist schon relativ spät am Abend, das heißt, wir machen jetzt nicht mehr allzu lange. Ich habe natürlich noch ein paar andere Nachrichten gesammelt und die würde ich dir vorspielen, aber da müsst du jetzt nicht zu jeder was sagen. Also die würden wir jetzt einfach mal durchlaufen lassen und dann dann sprechen wir uns davon am Ende nochmal und dann darfst du nochmal deine letzten Worte verlieren, weil das ja hier so ist, dass der Gast das letzte Wort hat. Genau, das heißt, wir können uns die nochmal ein bisschen anhören. Es kann auch sein, es sind noch ein, zwei auf dem Weg eigentlich. Es kann sein, dass dann noch welche dazukommen. Die werde ich dir dann privat zuschicken und dann werden die aber in der Episode trotzdem auftauchen. Also da sind noch ein paar zusammengesammelt worden von denen, die es geschafft haben, die zu schicken. Sind natürlich nicht alle so gut drin, sowas denn tatsächlich abzuschicken, aber es ist schon ein bisschen was zusammengekommen. Ist das in Ordnung?
Jetzt ist es sehr in Ordnung, ja.
Und dann machen wir wann anders weiter mit den inhaltlichen Themen. Du hast ja jetzt, hast dann ja viel Zeit auch in Zukunft immer und bist ja auch inhaltlich immer up to date. Alright.
So machen wir es.
Hi, hier ist der Tim Noack und Julius, ich erinnere mich noch sehr gut, als wir uns noch in den Qualis duelliert haben, 2015. Du immer mit einem wilden Tape um die Ellenbogen gewickelt und auch da schon mit deinem charakteristischen Stöhner im Angriff. Ja, ich habe es leider nie geschafft, gegen dich zu gewinnen. War, glaube ich, zweimal einigermaßen knapp, aber dann, ja, bist du deinen Weg gegangen und auch jetzt gehst du deinen Weg und ich finde das ehrlich gesagt auch einfach sehr beeindruckend und cool. Natürlich wirst du als Beachvolleyballer extrem fehlen und das tust du auch jetzt schon, aber ich weiß schon, an wen ich mich wende, wenn ich mal einen guten Anwalt brauche. Sollte irgendwas mal mit Manta Hari sein, dann stehe ich bei dir vor der Tür. Also in diesem Sinne, alles Gute und gut gemacht.
Hi Julius, hier spricht ein Mitglied der legendären Urlaubsgruppe. Ich erinnere mich gerne an die Sonntage auf Fuerteventura im Trainingslager, an denen wir gemeinsam einen Kaiserschmarrn gegessen haben. Da das aber natürlich nur einen kleinen Teil der letzten Jahre ausgemacht hat, sind mir viele deiner Spiele noch in schöner Erinnerung, vor allem natürlich bei der Weltmeisterschaft in Hamburg. Deine Überzeugung auf dem Feld, aber auch immer mal wieder ein freudiges Lächeln. Genauso wie 2018 die gemeinsame deutsche Meisterschaft wird mir immer sehr, sehr gut in Erinnerung bleiben. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft und freue mich, dass wir privat mal den ein oder anderen Kaffee trinken werden.
Hey Julius, Yannick hier. Muss ja sagen, ich vermisse es mittlerweile schon echt, mit dir zusammen im Sand oder auch in der WG zu stehen. Bin gespannt, wo dich dein Weg jetzt hinführt. Wünsche dir dafür auf jeden Fall alles Gute, aber bin mir auf jeden Fall sicher, dass du das auch meistern wirst.
Hallo Julius, hier spricht Fabian, einer der Moderatoren der Beachvolleyball-Serien der vergangenen Jahre. Und ja, ich wünsche dir natürlich erst einmal für die Zukunft alles Beste. Und was ich natürlich vermissen werde, ist ganz klar im Stadion, wenn mal wieder tausende enthusiastische Beachvolleyball-Fans da sind, um den Sport und das Leben zu feiern. Das ist natürlich dieses... Und dann kommt natürlich dann nur noch das Wickler am Ende. Aber dieses... Wir brauchen das tolle Wickler. Ne? Also das ist natürlich ganz klar mit dir, mit euch, mit euren Erfolgen verbunden. Sensationell natürlich die Heimweltmeisterschaften 2019 am Hamburger Roten Beach. Aber ansonsten werde ich, glaube ich, gar nicht so viel vermissen, denn du hast mit deiner besonderen Art natürlich dazu beigetragen, dass du dich reflektiert hast und entschieden hast und weißt ganz genau, was du wirklich möchtest. Und dem gehst du jetzt nach. Und davor habe ich großen Respekt. Ich finde, das ist eine weise Entscheidung und wahrscheinlich für dich die richtige. Von daher wirst du ja als Charakter derjenige bleiben, der du bist und nur auf anderen Pfaden unterwegs sein und wahrscheinlich dann auch als großer Beachvolleyball-Fan das ein oder andere Mal nochmal vorbeischauen. Von daher wünsche ich dir für die Zukunft, für deinen Studiengang, für den weiteren Lebensweg alles Beste. Bleib gesund und ja, liebe Grüße, Fabian.
Moin, hier ist Justus. Ja, ich wollte dir einfach nochmal sagen, Julius, wie unglaublich stolz ich auf dich bin, was du erreicht hast und darauf, dich auch von der Jugend aus auf deinem Weg zu begleiten, dann zu sehen, wie du dich weiterentwickelst, das hat mir große Freude gebracht. Natürlich würde ich dich auch jetzt weiter gerne auf dem Spielfeld sehen, aber ich habe auch sehr großen Respekt vor deiner Entscheidung. Wünsche dir einfach ja, für das Studium, für den weiteren Weg sehr viel Erfolg und ich freue mich auf ein schönes kaltes Bier und ein bisschen Kartenspielen das nächste Mal in Hamburg. Mach's gut, bis bald.
Hier ist Macke, der jahrelang deine Spiele von außen sehen durfte oder musste, je nachdem, wie es war, Julius. Lieber Julius, ja, ich werde dich natürlich total vermissen. Und ich denke mal, wir haben zusammen die größte Veranstaltung, die im Beachvolleyball jemals in Deutschland stattgefunden hat, denn die Weltmeisterschaften 2019 zu dem gemacht, was es wurde, nämlich zu einer Veranstaltung, die deutschlandweit und weltweit ihren Ruf hatte. Und dazu hast du natürlich mit deinem Partner extrem viel beigetragen. Und ja, trotzdem wünsche ich dir, obwohl du viel, viel zu früh aufgehört hast, alles, alles Liebe, alles Gute für dich. Und wir haben uns ja auch letztes Jahr getroffen und ich hoffe, ich sehe dich die nächsten Jahre auch noch am Roten Baum. Lass es dir gut gehen und es war eine tolle Zeit mit dir, dein Macke.
Moin Julius, anlässlich deiner Abschiedsfolge bei Maximum Beachvolleyball will ich dir auch noch ein paar Worte zukommen lassen. Fangen wir mit dem Traurigen an. Ich bin, naja, zum einen traurig, dass du die Bühne verlässt, zum anderen, dass ich nie die Ehre hatte, gegen dich spielen zu dürfen und dass dein strahlendes Grinsen aus dem Beachvolleyball-Zirkus zumindest als aktiver Sportler verschwindet. Gleichzeitig habe ich nichts als Hochachtung und Respekt vor dir, dem, was du erreicht hast und auch vor deiner Entscheidung. Dazu gehört in meinen Augen eine gesunde Portion Intelligenz und vor allem ganz, ganz, ganz viel Mut. Bleib dem Sport in irgendeiner Weise erhalten. Du hast eine Vorbildfunktion und einen Idolcharakter und genau, Leute wie dich braucht's auch, um den Sport einfach weiter voranzubringen. Ansonsten wünsche ich dir für alle möglichen Aufgaben, die da auch in welcher Art und Weise auch immer auf dich zukommen werden, ganz, ganz, ganz viel Erfolg, ganz viel Glück und immer eine Portion Sand unter den Füßen. Mach's gut, Julius. Peace.
Ja, hey, hier ist Dirk Westphal. Ich wünsche Julius natürlich auch alles Gute für die Zukunft und ja, viel Erfolg im weiteren Berufsleben. Ich werde dich total vermissen, gerade deine besondere, ruhige Art, deine professionelle Art und ja, deine intelligente Spielweise. Ich denke, die waren sehr unique und ja, auf jeden Fall merkt man, dass du fehlst. Also alles Gute und bleib weiter am Ball. Bye bye.
Hey Julius, das Schweizerdeutsch muss inzwischen Zeit so gut sein, dass ich das auf Schweizerdeutsch mache. Und zwar, ja, ein kleiner Gruß aus der Schweiz. Ich werde dich sicher vermissen. Trainings, wo du deine Sprünge zählst und nachher in der Mitte abbrichst, ein bisschen weniger. Aber dich als Mensch werde ich sicher sehr vermissen. Ich bin mir sicher, dass du einen guten Weg machst und wünsche dir alles Gute auf deinem weiteren Weg und würde mich freuen, dich irgendwann wieder mal sehen, ob mit Beachvolleyball verbunden oder nicht. Ja, mach's gut und liebe Gruß. Ciao.
Hi Julius, hier spricht Axel. Hat mich sehr gefreut, dich kennengelernt zu haben. Irgendwie kam mir die Zeit doch recht lange vor, weil du schon sehr früh auf der Tour warst. Aber ich war sehr erschrocken zu hören, wie du dann mit ja, Mitte 20 die Segel streichst und ja als sehr reflektierter junger Mensch da deine berufliche Karriere vorantreiben wolltest. Ich war sehr überrascht, als wir bei Walles Hochzeit zusammen an einem Tisch saßen und du da sehr ordentlich mit anstoßen konntest und vor allem die Tanzmoves, die sahen echt geschmeidig aus und freue mich sehr, wenn wir uns hoffentlich öfter mal bei unserem Stammtisch dann sehen, wo aktive Spieler ja nicht dran teilnehmen dürfen. Also insofern bin ich gespannt, wenn du deine Premiere feierst und ja, ich muss jedes Jahr an meinem Geburtstag dran denken, dass du auch deinen hast und dann gibt's ja obligatorische WhatsApp-Nachricht. Mach's gut, pass auf dich auf, alles Gute, ciao.
Ja, das war's fürs Erste, Julius. Genau, da kommen wahrscheinlich noch ein paar dazu, die du jetzt noch nicht gehört hast, aber ja, genau, dann bleibt mir dann noch übrig, mich bei dir zu bedanken für deine Zeit und dir das letzte Wort zu überlassen und allen anderen zu sagen, nächste Woche geht's weiter, es ist jetzt vorbei mit Maximum Beachvolleyball Pause. Genau, und ich sag schon mal Tschüss und Julius darf das Ganze hier abrunden.
Ja, Max, vielen, vielen Dank erstmal für unsere kleine gemeinsame Session und vielen, vielen Dank für die Sammlung der lieben Nachrichten. Ja, habe mich sehr gefreut drüber. Ganz lieben Dank an alle, die so eine kleine Nachricht verfasst haben. Ja, und ansonsten freue ich mich, dem Beachvolleyball weiter mit dem Beachvolleyball weiter verbunden zu bleiben und man sieht sich sicherlich mal am Strand. Ciao, ciao.